Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Dimiter Gottschew nannte sie seine Muse. Sie marschierte als Franz Mohr auf Ulrich Rasches Laufbändern und war das Gretchen in Frank Castorfs achtstündigem Faust. Dabei ist sie zugleich eine der unangepasstesten und ausdrucksvollsten Schauspielerinnen unserer Zeit. Valerie Czeplanowa ist heute bei uns im Gespräch, denn es ist ein neues Buch über sie erschienen. Außerdem schauen wir uns an, wie unter Intendantin Julia Wissert am Theater Dortmund eine neue Ära beginnt. 2006 sorgte sie erstmals für Aufsehen. Am Deutschen Theater Berlin spielte Valerie Czeplanowa die Ophelia in Dimiter Gottschews Inszenierung der Hamlet-Maschine. 2017 war sie Schauspielerin des Jahres und in Frank Castorfs achtstündiger Faust-Inszenierung Das Gretchen. Wer sie gesehen und auf der Bühne gehört hat, wird sie nicht vergessen. Als Buhlschaft letztes Jahr in Salzburg klang sie so.
Auch ich verlass dich hier. Und schaue nicht zurück. Und bötest du mir alles Gold und alles Glück.
Valerie Czeplanowa als Buhlschaft. Dorthelena Eilers, Chefredakteurin von Theater der Zeit, hat jetzt einen Interviewband mit der Schauspielerin herausgebracht, in dem Valerie Czeplanowa auf ihr Leben und ihre Karriere zurückblickt. Ich habe vor der Sendung mit ihr am Telefon darüber sprechen können und sie erst einmal gefragt, wie sich das angefühlt hat, als das Angebot kam, dieses Buch anzugehen.
Naja, ich bin ja noch nicht so alt. Das heißt, ich bin jetzt 40. Das war schon überraschend. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht in letzter Zeit, dass junge Menschen mich sehr oft Dinge fragen aus den letzten 10 Jahren. Also über die Begegnung mit Gottschew vor allen Dingen, über das Deutsche Theater. Und ich hatte das Gefühl, es hat sich so viel verändert in den letzten 10 Jahren, dass man tatsächlich erzählen kann, gar nicht so sehr über mein Leben, sondern über die Begegnungen, die ich hatte.
Es sind eine Menge Begegnungen, da kommen wir auch noch drauf, vielleicht vorher. In dem Buch geht es auch darum, wie Sie als Kind mit Ihrer Mutter aus Russland nach Deutschland gekommen sind. Sie sind in Kasan geboren worden, das ist heute die Hauptstadt der Autonomen Republik Tatarstan. Wir können das hier leider gar nicht alles behandeln, man kann nur empfehlen, das nachzulesen. Aber man hat schon den Eindruck, dass auch Ihre Laufbahn als Schauspielerin immer etwas damit zu tun hat, dass Sie ein Stück weit zwischen den Stühlen standen, zwischen den Ländern, den Kulturen und auch den Erwartungen, die an Sie gestellt wurden. Das ist so, oder?
Ja, das ist wunderbar gesagt. Denn die Erwartungen kommen natürlich ein bisschen auch daher, wie man ausschaut. Und ich schaue ja im Grunde genommen europäisch aus. Das heißt, ich bin blond, ich habe ebenmäßige Gesichtszüge. Ich komme aber aus einem muslimischen Land. Ich komme aus einem russisch-muslimischen Land. Und die Prägung, die ich habe, ist nicht sichtbar und ich musste das selbst erst feststellen, was das bedeutet und wie kann ich das sichtbar machen, wie kann ich lebendig sein in dem, woher ich komme und wo ich nun lebe.
Und auch als Schauspielerin sichtbar machen mit den Erwartungen, die im Theater an Sie gestellt werden, die ja auch nochmal sehr eigene Erwartungen waren, mit denen Sie auch zum Teil so Ihre Schwierigkeiten hatten, wie man dem Buch entnehmen kann.
Absolut. Denn das ist immer wieder tatsächlich der Kampf zwischen europäischer Sichtweise auf die Welt und eben vielleicht sogar einer asiatischen, aus der ich komme. Und die Stücke, die ich zu spielen hatte, die Fragestellungen in den Stücken. Deswegen kam mir sehr, sehr früh der Gedanke, auch Männerrollen zu spielen. Und dann hatte ich ja eben sehr, sehr das Glück, Frank Castorf kennenzulernen, der sehr breit denkt, der nicht in Figuren denkt, sondern in Zusammenhängen denkt. Und da fand ich mich dann letztendlich wieder.
Das war aber relativ spät, muss man sagen.
Genau.
Sie sprechen im Buch viel über die Regisseure, die Sie geprägt, mit denen Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergesetzt haben.
Ja.
Es heißt an einer Stelle, ich sage nicht, dass das Stadttheater ein Folterwerkzeug ist, aber mir haben bestimmte Produktionen nichts anderes gegeben als Kasteiung. Also Sie waren schon ein Stück weit bei einigen Produktionen einfach nicht glücklich und haben das auch zum Ausdruck gebracht während der Proben.
Tatsächlich ja. Das ist so ein schwieriger Konflikt. Wem folgt man? Was darf ich überhaupt als Schauspieler? Darf ich eine eigene Nase haben? Darf ich einen eigenen Weg haben? Oder muss ich mich auf den Regisseur einlassen, der vor mir sitzt? Und ich habe recht früh gesagt, ich setze dem Grenzen. Wenn ich wirklich spüre, etwas interessiert mich nicht, dann zeige ich das. Ich habe aber trotzdem gearbeitet. Das heißt, ich habe so einen Kompromiss gemacht. Ich habe gesagt, ich sage dir offen ins Gesicht, das, was du suchst, suche ich nicht. Aber wir finden einen Weg, miteinander zu arbeiten. Ich wollte meinen eigenen Weg behalten, meinen eigenen Geschmack, meinen Ruf nach dem, was ich suche. Das ist sicherlich auch eine Unverschämtheit.
Sie beschreiben das sehr eindrucksvoll, wie Sie in dieser Männerwelt des Theaters auch behandelt wurden. Es hat ja schon auch was mit dem System zu tun. Sie sagen zum Beispiel, ja. Andreas Kriegenburg hat mich dressiert wie einen Schoßhund. Oliver Rehse hat zu Ihnen gesagt, lass zu, dass ich für dich denke. Das hat ja ganz offensichtlich nicht funktioniert und ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache, oder?
Ich sage aber auch, Herr Kriegenburg ist ein großer Pädagoge, hat mir auch sehr viel beigebracht. Das heißt, ich sehe es so, dass wir als Frauen in der letzten Zeit enorm schnell eine große Entwicklung gemacht haben. Ich mache der Männerwelt keinen Vorwurf. Ich rufe aber die weibliche Welt auf, ihre Stimme zu finden. Mich interessieren extrem weibliche Regisseure, ihre Sprache, ihre Auseinandersetzung, ihre Entwicklung. Die geht jetzt ganz, ganz schnell voran. Ich habe der Männerwelt nie einen Vorwurf gemacht. Ich verstand auch, dass es für die Männer teilweise schwierig war. Wie arbeitet man denn nun mit einer Frau, die so sehr eine eigene Stimme hat?
Und dann kommt, Sie haben es erwähnt, natürlich Castorf ins Spiel nach Dimitar Gotschew, der den Anfang Ihrer Karriere geprägt hat, dann der Theaterkünstler, mit dem Sie sehr produktiv und begeistert zusammengearbeitet haben, ist ja auch ein sehr autoritärer Regisseur. Aber einer, von dem Sie sagen, dass er eine besondere Freiheit dabei gleichzeitig gibt.
Das ist magisch bei ihm. Ob er ist er nun autoritär oder ist er nicht? Gestern hatten wir Probe und ich stand auf der leeren Bühne und sagte, ja, jetzt inszenier doch. Du kannst das doch. Und er sagte, nein, will ich nicht. Und hat mich da einfach allein mit der Musik gelassen in einer Szene und hat einfach gewartet, bis ich es selbst entwickle. Das ist bei ihm irrsinnig geheimnisvoll. Er kann, wenn er will, 40 Leute in einer halben Stunde zu einer fantastischen Szene inszenieren. Und manchmal will er nicht und vertraut irrsinnig. Das ist sehr, sehr komplex bei ihm.
Wir reden im Augenblick sehr viel darüber, dass Theater sich verändert, dass es weiblicher wird, dass es diverser wird, dass es aber auch moralischer wird in gewisser Weise. Also wir haben einen starken Aktivismus im Theater, auch eine moralische Haltung, die ausgedrückt wird. Das hat auch Frank Castorf zum Beispiel schon sehr zu spüren bekommen. Mit einem starken Gegenwind einer neuen Generation. Wie sehen Sie das denn? Sie haben da ja wahrscheinlich dann eine sehr ambivalente Haltung dazu. Also das Theater so als komplett moralische Anstalt nach diesen Castorf-Abenden stelle ich mir bei Ihnen schwierig vor, oder?
Das stimmt, aber ich trenne die Generationen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, jetzt endlich mit meiner Generation zu arbeiten. Ich werde das in Zukunft im Film tun, weil es mir da irgendwie logischer erscheint. Aber für uns ist zum Beispiel die Natur und das, was wir angestellt haben mit dem Planeten, so wichtig. Und der künstlerische Anspruch und das Künstlerische steht dem nach. Und das schätze ich sehr. Das heißt, ich sehe da gar nicht etwas Moralisches, sondern einfach einen Punkt, an den wir gekommen sind, wo man sagt, das ist jetzt das zentrale Thema. Frank Castorf ist aus seiner Zeit heraus sehr weit gegangen. Das ist aber endlich. Er muss sich auch verwandeln und er ringt damit. Er ringt damit sehr. Das heißt, auch die Anfeindungen, die er bekommt, bewegen ihn. Und er fragt sich irrsinnig, wie arbeite ich jetzt weiter? Wie behalte ich meine Unverschämtheit? Aber bleibe trotzdem lebendig, werde nicht unverschämt gegenüber der Gesellschaft. Es ist nochmal was anderes, finde ich, einem Schauspieler gegenüber unverschämt zu sein und fordernd oder der Gesellschaft gegenüber unverschämt. Das ist, finde ich, ist nicht nötig. Das ist dann so ein rüpelhaftes Verhalten. Die Gesellschaft stellt neue Anforderungen an das, was Kunst ist. Und dem muss man sich stellen, dem will ich mich auch stellen.
Im Film, wie Sie sagen, das ist ja erstmal keine gute Nachricht für die Theaterfans und Ihre Fans. Haben Sie denn den Eindruck, Sie kommen wieder zurück zum Theater? Wenn man das Buch liest, merkt man, Sie haben sich sehr kritisch und sehr intensiv mit diesem deutschsprachigen Stadttheater oder überhaupt mit dem Theater auseinandergesetzt. Da bekommt man ehrlich gesagt ein bisschen Angst und ein bisschen Zweifel, ob Sie zu diesem Apparat nochmal zurück wollen.
Also, erstens ist mir aufgefallen, dass die jungen Regisseure durch Bilder geprägt sind. Das heißt, die Menschen, die so alt sind wie ich, haben sehr früh begonnen, Filme zu schauen. Die Regisseure, die ich geschätzt habe am Theater, wie Gottschew, Gottschew war Tierarzt. Er kam aus einer Welt, wo er in einem leeren Raum einen Menschen platzieren kann und mit ihm arbeiten. Das heißt, er brauchte keine Bilder drumherum. Und das ist, woher ich komme. Das ist für mich Theater. Bei der Generation, die jetzt kommt, sehe ich immer mehr Video. Sogar bei Frank. Und da muss ich nicht Theater spielen. Das heißt, Theater ist für mich der Umgang mit dem Raum. Und damit, dass da Menschen sitzen, die hineingucken in diesen Raum. Und dass man das aushält. Video ist für mich eine Ausflucht. Mikroports sind für mich eine Ausflucht. Und da ist es für mich organischer, zum Film zu gehen. Aber meine Mutter unterrichtet hochqualifizierte Geflüchtete. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass aus anderen Ländern Menschen kommen werden, die die Bühne in einer ursprünglichen Art benutzen können. Das ist irgendwie meine Ahnung. Und ich werde auf jeden Fall immer schauen. Ich suche jemanden, der wieder so ein rohes Talent hat. Sobald ich so jemanden finde, stehe ich wieder auf der Bühne. Aber ich kann diese Ochsentour nicht zweimal machen. Also das, was ich da gemacht habe, diesen Widerstand, den ich geleistet habe die ganzen Jahre, wenn ich das jetzt nochmal mache, habe ich das Gefühl, zerbreche ich. Und auch die Unverschämtheiten, die ich Regisseuren angetan habe, kann ich jetzt nicht nochmal, weil die wissen ja auch jetzt drum. Und auch die Intendanten, für die bin ich ja eine Zumutung. Mich fragt auch kein Mensch, ob ich bei jemandem spielen will. Also machen sich keine Illusionen. Mich ruft kein Intendant an und fragt, ob ich ins Ensemble komme. Das heißt, ich reagiere einfach auf das, was jetzt auf der Bühne geschieht. Ich bin zu widerständig. Und die Filmleute sind ganz froh im Moment.
Backstage, Valerie Ceplanova, von Dorte Lena Eilers, ist erschienen im Verlag Theater der Zeit. Heute Abend ist die Buchpremiere in der Akademie der Künste in Berlin und erwerben können Sie das Buch selbstverständlich überall. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Viele schauen derzeit auf Julia Wissert, die neue Intendantin des Dortmunder Schauspielhauses. Sie hat die Antirassismus-Klausel mitentwickelt, die an manchen Theatern heiße Diskussionen ausgelöst hat und steht für ein feministisches Theater auf der Höhe der aktuellen Debatten. In Dortmund fängt sie unter schwierigen Bedingungen an, in der Unsicherheit der Pandemie. Gestern hat sie bekannt gegeben, was sie in den nächsten Monaten vorhat. Und das hat manche überrascht, denn der Zuschauerraum des Schauspielhauses bleibt erst einmal geschlossen. Stefan Keim hat mit Julia Wissert gesprochen.
Ich glaube, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass die Unsicherheit kein Moment mehr ist, sondern dass die Unsicherheit und das langsame Zerfallen von dem, was wir als Wirklichkeit angenommen haben, der Zustand ist, in dem wir uns befinden.
Julia Wissert ist 36, of color und die neue Intendantin des Dortmunder Schauspielhauses. Nachfolgerin von Kai Voges, der mit seiner unbändigen Experimentierlust das Theater Dortmund oft ins Zentrum des nationalen Interesses gerückt hat. Nun sitzt sie mit ihrer Dramaturgie auf der Bühne hinter dem eisernen Vorhang, um sie herum Journalistinnen und Journalisten auf Sesseln und Sofas mit genügend Sicherheitsabstand. Hier wird in den nächsten 2 Monaten Theater gespielt für bis zu 50 Leute. Kleine Formate, ein musikalischer Abend, Gespräche, ein partizipatives Vorleseprojekt. Der Zuschauerraum des Dortmunder Schauspielhauses bleibt geschlossen. Zwar dürfen in Nordrhein-Westfalen Veranstaltungen mit bis zu 300 Menschen ohne Hygienekonzept durchgeführt werden, doch das ist der neuen Leitung des Schauspielhauses zu unsicher. Julia Wissert plädiert dafür, sich offener und tiefer mit den Veränderungen durch die Pandemie zu beschäftigen.
Ich habe in Australien gelernt zu surfen und einer der Schritte war, zu lernen, wie man aus einer Strömung rauskommt. Das Problem bei Strömungen ist, die Menschen ertrinken nicht, weil sie von der Strömung weggezogen werden, sondern sie ertrinken, weil sie versuchen, dagegen anzuschwimmen. Die einzige Möglichkeit, aus der Strömung rauszukommen, ist, sich treiben zu lassen. Und ich glaube, das ist der Moment jetzt. Natürlich haben wir eine Sehnsucht danach, dass alles wieder so wird, wie es vorher war, weil dann wüssten wir, wie wir uns bewegen müssten, wir wüssten, wie wir uns verhalten müssten. Aber das wird nicht funktionieren und das wird unsere ganze Energie kosten, eine Wirklichkeit zu behaupten, die nicht mehr da ist.
Eine große Produktion gibt es, aber die findet draußen statt. Zum Einstand inszeniert Julia Wissert 5 kurze Texte, die Autorinnen und Autoren über konkrete Orte in Dortmund geschrieben haben. Blicke auf die Gegenwart und Geschichte aus der Zukunft heraus. 2170, was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden, heißt diese Zeitreise. Pro Abend können 75 Leute mitlaufen, verteilt in mehreren Gruppen. Später in der Spielzeit soll es auch normale Premieren geben. Doch das Programm der nächsten Monate klingt mehr nach einem Off-Festival als nach einem Schauspielhaus. Stellt Julia Wissert damit das System Stadttheater in Frage?
Ich glaube, das System Stadttheater ist nicht in Frage gestellt, sondern für mich ist die Fantasie, die viele Menschen über Stadttheater hatten, in Frage gestellt. Es ist in Frage gestellt, dass das Stadttheater für eine bestimmte Zielgruppe ist, dass das Stadttheater mehr weiß als die Gesellschaft der Stadt, in der das Stadttheater ist.
Schon ihr Vorgänger Kai Voges hat den Blick darauf verändert, was ein Schauspielhaus ist und kann. Doch wenn sich das Programm an Off-Bühnen orientiert und zunächst nur an ein kleines Publikum richtet, besteht da nicht die Gefahr, dass in der drohenden Finanzkrise das Stadttheater finanziell in Frage gestellt wird?
Hier sind wahnsinnig viele Expertisen, hier ist wahnsinnig viel Wissen und diese Versuche des Treibenlassens, die funktionieren natürlich nur durch die Kompetenzen all der Menschen, die hier zusammenkommen. Das funktioniert nur, weil hier TechnikerInnen sind, BeleuchterInnen, SchauspielerInnen. Deswegen können wir langfristig die Verunsicherung planen.
Nebenan in Oberhausen hat Intendant Florian Fiedler mit einem ähnlich experimentierfreudigen und die Debatten der Zeit aufgreifenden Programm einen großen Teil des Publikums nicht erreicht. Deshalb wurde er nicht verlängert. Julia Wissert beginnt allerdings mit einer anderen Grundeinstellung. Sie hat viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Ruhrgebiet im Team. Miskin Bilmen, die einen feministischen Faust inszeniert, stammt aus Duisburg. Einige Autorinnen und Autoren kommen ebenfalls aus der Region. Zwei neue Stadtdramaturginnen sollen sich verstärkt um die künstlerische Vernetzung kümmern. Julia Wissert?
Es ist eine urbane Metropole und hier ist so viel los. Es gibt so viele Initiativen, die gar nicht so wirklich sichtbar sind. Hier wird so viel gemacht und unser Wunsch ist natürlich, dass über die Möglichkeiten und die Zugänge, die wir als Schauspiel Dortmund haben, wir uns vernetzen können mit diesen Initiativen und Menschen, die hier schon so aktiv sind. Wir sind nicht hier, um das Rad neu zu erfinden. Wir sind hier, um rauszufinden, wie man dieses Rad noch anders drehen könnte und wie man vielleicht noch mal anders auf das Rad gucken könnte.
Der Neustart am Theater Dortmund unter Intendantin Julia Wissert. Stefan Keim hat berichtet.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute eine große Theaterschauspielerin für uns, Katrin Wichmann. Und sie findet ihren großen Moment bei einem Mann, über den wir heute bei Valerie Czeplanova schon viel gehört haben, bei Frank Castorf.
Meine geniale Stelle war In Dämonen von Frank Castorf. Das habe ich mir angeguckt, ich glaube 2000 war das. Da kam Henry Hübchen irgendwann nach 3-4 Stunden völlig durchnässt auf die Bühne und hat diese Sätze gesagt, die da auch drinstehen. Er hat gesagt, der Mensch kann ohne alles leben, der kann ohne Brot leben, ohne Schuhe, aber er kann nicht ohne Kunst leben, er kann nicht ohne das Schöne leben, das hält der Mensch nicht aus, sinngemäß. Das hat mich unglaublich berührt. Und er hat sehr recht.
Schauspielerin Katrin Wichmann über Frank Castorfs Inszenierung von Dostojewskis Dämonen an der Berliner Volksbühne. Katrin Wichmann ist übrigens nächsten Samstag wieder live auf der Bühne zu sehen in der Eröffnungspremiere des Deutschen Theaters Berlin in einer Inszenierung von René Polisch. Melissa kriegt alles. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Wenn Sie die Beiträge unseres Theatermagazins nochmal nachhören möchten, können Sie das wie immer tun unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag.